Das war schon ganz schön kalter Entzug irgendwie, nachdem am letzten Wochenende die Vorentscheide endeten und jetzt gar keine mehr da waren an diesem Samstag.
Ja, ich sah das bei dir bei Twitter und dachte mir, oh Gott.
Ja.
Eigentlich, ich habe dir zwei Vorschläge gemacht, mhm. So dieses, wie wär's nochmal San Remo gucken oder mit uns essen, und dann haben wir einfach beides gemacht.
Genau, why not both? Both ist gut.
Das war wirklich sehr schön, weil ich hatte ja auch genau die Sendung, die du dann angeschmissen hast, die hatte ich versucht zu schauen, aber da hatte bei mir ja irgendwie Rai permanent die Grätsche gemacht. Ich musste immer wieder hin und her scrollen, damit ich noch sehe, was passiert, hat dann irgendwann frustriert aufgehört. Mhm. Inzwischen habe ich einen neuen Router, alles läuft viel, viel, viel besser. Also im Prinzip danke Sanremo, dass ich immer so genervt war, dass ich jetzt sagte, okay, ich mache das nicht mehr mit, ich bin gestresst, aber
ja.
Ja, das
hör mal,
war wirklich
Vodafone,
schön.
Du musst mal hier
das
ran.
Das war schön.
Ja, das war wirklich schön, ja. Es gab Rippchen und Burger von John's bei dir.
Mhm,
ja, ich
genau,
hatte ja am Abend vorher schon gegrillt, also an dem Abend im Garten, war auch sehr schön.
Das glaube ich. Ich brauchte Nahrung. Ich hatte vorher eine kleine Sitzung, weil während ganz Schleswig-Holstein ist quasi im Landtagswahlkampf, nur ich kümmere mich um den kommunalpolitischen Kram in 2023.
Ich wollte gerade sagen, erst ein Jahr erst ist. Aber muss ja nur auch vorbereitet werden.
Ja, frühzeitig anfangen, mal Leute genau. ansprechen und so und mal fragen, was wollt ihr eigentlich, mhm. was meint ihr, was man so umsetzen kann und so. Das, je früher man das fragt, desto besser. Und ja. außerdem, es gibt Menschen, die wirklich sagen, oh Gott sei Dank, es geht nicht immer nur um Landtagswahlkampf.
Ja, die Abwechslung ist, glaube ich, ganz gut so, ne? Gerade weil die auch jetzt so kurz hintereinander weg irgendwie passieren. Die sind ja irgendwie, die haben ja andere Abstände, oder? Ich glaube, die Landtagswahl, ist die immer noch alle 4 Jahre oder sind die mittlerweile auch alle 5 Jahre?
Ich habe nicht die entfernteste Ahnung. Ich habe es vergessen. Genau, mach mich mal platt mit sowas.
Ja.
Ich habe ganz andere schöne Sachen gemacht. Ich war beim Hörerinnen-Treff von Tim Prittler und so.
Stimmt. Wie war's da?
Sehr nett. Es war für ihn einfach zu sagen, du bist Daniela, weil ansonsten hatten nur Jungs zugesagt. Wir haben nett gegessen, wir haben ein bisschen Witze gemacht über den veganen Kieler Lachs, der besteht aus Karotten und Algen, war wohl aber auch ganz lecker. Ich hatte stattdessen so ein bisschen Bananenschokokuchen und es ging eigentlich um alles Mögliche, von Programmiersprachen über Schlüsseldienste und Craft-Bier-Magazine und selbstgebrautes Bier und dann natürlich um das neue Apple-Zeugs und insgesamt war es eigentlich ganz witzig, es war eine gute Idee.
Sehr
hat
schön.
Gut geklappt. Wir saßen in der Ecke mit viel Platz, ne, gut gelüftet, alle Masken saßen fest, wenn die Leute kamen und gingen.
Mhm.
Es wurde auch tatsächlich richtig gut kontrolliert alles. Doch, da kann man, das hat richtig Spaß gemacht.
Ja, das ist ja quasi seit heute vorbei, ne?
Ich war trotzdem Maske, ist mir völlig wumpe.
Ja, geht mir genauso. Also,
ja?
Ich gehe nicht mehr raus.
Was ist denn so? Genau.
Ich gehe ja nicht auf solche Treffen im Moment, es ist mir einfach zu gefährlich. Aber ich habe ja einen Garten und ich habe, wie ich vorhin schon erwähnte, dort angegrillt. Das wird am Abend noch sehr winterlich. Sobald die Sonne so gewiss, sobald die Sonne so einen gewissen Winkel erreicht hat, das ist momentan so zwischen 16:30 und 17 Uhr. Wird es schon sehr kühl und wenn dann auch noch, so wie gestern, ein Wind weht, was nicht ungewöhnlich hier bei uns ist, aber der war doch schon relativ stark, dann wird es richtig chillig, also muss man mal sagen, es ist huiuiui, aber man kann das trotzdem ganz gut aufhalten, wenn die Sonne richtig gut scheint, dann macht die Gartenarbeit auch richtig Spaß, muss ich mal mittlerweile sagen, also schon hat schon was.
Es wird einem auch warm, ne?
Ja, ich hatte gestern kurz das Gefühl, ich hätte einen Sonnenbrand auf der Nase, aber es ist tatsächlich doch nicht gewesen, vielleicht war ich einfach nur so aufgeregt, weil ich diesen Entzug hatte. auf der Arbeit momentan super viel zu tun. Ich war das erste Mal seit langer Zeit mal wieder im Restaurant essen. War auch mal wieder ganz interessant bei einem Kunden. Es gab Ochsenbäckchen, war auch sehr lecker. Sehr zart. Mit Feigen und Kartoffelpüree, glaube ich. Ja, war sehr lecker.
Ja, ich hatte gestern Fleisch, deswegen ist es jetzt wieder für ein paar Tage gut.
Mm.
Ne, ich bin da ja, ich versuche das ja doch zu reduzieren und dann, wenn dann was Gutes, was ich genieße und so.
Ja.
Aber das war auch gestern wirklich sehr, sehr schön mit diesen Rippchen. Also das kann ich.
Ja, die sahen auch sehr gut aus, muss ich einfach sagen.
Ja, du warst ja satt, ich hätte dir was abgegeben.
Ja, ja, nee, ich hatte ja Rippchen quasi vom Grill, war auch sehr gut. Mhm. Lecker mit Honig, Vinaigrette, darüber hätte ich beinahe gesagt, hier Honig, Einstreichung da oben drauf, das ist schön karamellisiert, herrlich. Ja. Gut, viel Arbeit, wie gesagt, momentan. Schönes Wetter nervt mich ein bisschen, weil man es leider im Homeoffice an sich vorbeiziehen lassen muss. Das ist ein bisschen unfair, aber dafür bin ich dann ja den ganzen Tag im Garten.
Ja, ich finde es ganz angenehm. Ich gehe ja jeden Tag brav zur Arbeit und arbeite ein bisschen. Mhm. Und ich wollte das ein bisschen mehr. Das habe ich dann selber gemerkt, dass das nicht geht. Musste mich da so ein bisschen wieder zurückstufen lassen. Bedeutet also noch weiterhin weniger Geld, aber wenigstens treffe ich wieder Menschen und habe Aufgaben und sowas. Ich muss dazwischen ziemlich viel schlafen. Aber grundsätzlich habe ich den Eindruck, das ist alles irgendwie auf einem guten Weg. Und ich versuche halt, ich weiß gar nicht, also ich versuche halt viele Dinge, die derzeit draußen rumtoben, nicht so ganz an mich rankommen zu lassen, weil es gefühlt nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder irgendwie aktiv werden können oder sich auf dem Sofa in die hinterste Ritze reinrollen und sagen, die ganze Welt ist eh nicht mehr zu retten.
Ja, ist
Ja.
so, ist so. Ja, mir geht es ja ähnlich. Ich versuche das auch momentan.
Das ist halt bei allem, was ich tue, ist es wirklich so ein, geht das? Kann ich das machen? Na, können wir jetzt einfach so Entertainment produzieren? Ich meine, na,
Ich
wir haben
muss
jetzt,
ganz
das
ehrlich
ist
sagen,
sozusagen
bei
unsere
der
dritte
Frage,
Podcast-Aufnahme in dieser Zeit
ja,
jetzt
aber
und
bei dieser
ja.
Frage muss ich ganz ehrlich sagen, ja, wir müssen. Weil es Leute wie uns gibt, die sich danach die Finger lecken werden, auch mal abschalten zu können und sich das nicht antun zu müssen.
Also für mich ist halt einfach schön, dass ich halt schon was tun konnte, ein bisschen und auch, ne, nicht nur das Sammeln und Spenden sammeln und sortieren und schicken und machen und tun, sondern auch als wenigstens als ganz, ganz kleines Rad in diesem politisch-Verwaltungsdings da zu sein und zu sagen, wir organisieren Unterkünfte, wir stellen als Politik Gelder zur Verfügung und dass das irgendwie medizinische und sozialpädagogische und psychische Betreuung bereitgestellt werden kann und so. Und ich meine, dann haben wir noch die Pandemie und dann die fallenden Einschränkungen und den Klimakollaps, die sind ja auch alle noch da. Und wer jetzt eigentlich sich denkt, okay, ich schalte diesen Podcast wieder ab. Also
Nein,
nee, das
nein.
muss ich nicht jetzt auch noch haben. Nein, 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 nein. Ihr wollt bestimmt ein wenig Ablenkung und nicht abschalten. Wir werden gleich durchstarten. Wir machen das klassische, zwei Freunde reden über den ESC, ne? Konnten uns ja, wie gesagt, gestern schon ein bisschen warm quatschen und uns wenigstens auch mal wieder sehen. Das war voll gut. Und wir haben gestern auch fast rein gar nicht so über aktuellen ESC-Kram gesprochen. Das haben wir uns alles extra für euch und für diese Podcast-Aufzeichnung heute, haben wir uns das aufgehoben.
Ja, genau. Wollen wir loslegen?
Ja.
Dann fangen wir mal
ESC-Schnack mit Daniela und Christoph.
Unsere Themen heute.
Malik auf Europatour.
Ein bisschen Frieden, bitte.
Malta mit neuem Song.
Und neuer Name für Barbara. Ab in Neues aus Deutschland.
Genau. Malik Harris hat ja den deutschen Vorentscheid gewonnen und darf mit dem Song Rockstars nach Turin für Deutschland fahren. Und bis der ESC dann quasi losgeht, das ist ja erst im Mai, Mitte Mai sogar, finden natürlich jede Menge Pre-Party statt. Auch wenn die momentane Situation es nicht so aussehen lässt, es finden sogar tatsächlich schon Pre-Party statt. Zum Beispiel eine in Stockholm. Vor dem Finale des Melodiefestivals, also letzte Woche Samstag, nee, letzte Woche Freitag, war er dort zu Gast und lieferte laut Eurovision.de dort einen soliden Auftritt, sowohl mit seinem Song Rockstars als auch mit seinem Hit Say the Name. Da
Ja,
lohnt
cool.
es sich auf jeden Fall mal in den Podcast reinzuhören von ESC Update vom NDR. Bei NDR Blue könnt ihr das hören oder in der ARD Audiothek. Da gibt es zwei O-Töne, einmal von Alex und das ist hier die Head of Delegation in Deutschland und von Malik selbst. Ja, und das hört sich eigentlich ganz gut an. Weitere Auftritte sind übrigens in Tel Aviv geplant. Darauf freut er sich wohl super doll. Das ist nämlich sein erster Besuch in Israel. Dann noch die Pre-Party in Madrid und die Pre-Party in London. Ich habe jetzt gar nicht gecheckt, ob er auch nach Amsterdam will.
Werden wir sehen, reichen wir sonst nach.
Eurovision außerdem wird in Konzert.
Genau, Christoph hatte so geschrieben, Malik ist auf Tour und ich schrieb dann dazu, und auf Tour, denn vor 2 Tagen wurde auf seinem Instagram-Account, ich weiß nicht genau, ob er den selber macht oder ob der bespaßt wird oder beides, hat er veröffentlicht, dass er auch tatsächlich im Mai live vor Publikum auftreten will. Ne, angeblich macht er da 6 Konzerte quer durch die Republik und zumindest in diesem Posting steht noch dran, dass er am Sonntag, den 15.05. in Berlin auftreten wolle. Ja, nee.
Ich glaube nicht, Tim.
Ich glaube auch nicht. Ich habe das nicht so wirklich geglaubt. Also ne, einfach mal bei Google ein bisschen rumgesucht und selbst bei den Veranstalter und der Veranstaltungsort sagen alle noch, dass er am 15.05. in Berlin auftreten würde. Aber lustigerweise Google selbst, wenn man so die Google-Suchseite benutzt, da sind oben die Termine angegeben und da steht bei dem Konzert am Sonntag, den 15.05. auch, dass der verschoben wird. Und da bin ich mir mal sehr sicher.
Die welche, also ja, ich dementsprechend, auch. Wie viele Verschiebung wäre das denn jetzt, glaube ich, die 4.
Das wäre
oder so?
Dann die 4. Genau.
Oh Mann, die tut mir so leid.
Übel. Er hätte, ja. hätte am 25.05.2020 auftreten sollen, am 9.12.2020, am 8.08.2021. Tut mir jetzt auch ein bisschen leid für die Leute, aber jetzt muss er nun tatsächlich auch einfach mal zum ESC und er sollte dieses ganze Ding auch ein bisschen genießen und ja, direkt im Anschluss irgendwo aufzutreten, wäre schon ganz schön sportlich.
Übrigens, apropos Genuss, in dem kurzen Statement, was er gesagt hat, wurde er von Marcel Stuber gefragt, wie geil es denn jetzt sei als deutscher Kandidat für den ESC. Und er meinte irgendwie, super, mega geil. Irgendwie so, ich abstrahiere das jetzt gerade. Vor allen Dingen, weil ihm halt so viele Termine, wie du es gerade beschrieben hast, ausgefallen sind. Und er die quasi jetzt in dieser Kurzzeit bis zum ESC komplett alle wieder nachholt. Das finde ich irgendwie sehr süß von ihm. Jedenfalls.
Aber wo wir gerade schon so, genau, wo wir gerade so schön im Bereich Tickets sind, wechseln doch erstmal in unsere nächste Rubrik Neues aus Turin und dort ebenfalls zu Tickets, denn es gibt immer noch keine.
Nein, das war auch die ganze News dazu, mehr gibt's nicht. Eine Sache müssen wir allerdings dazu sagen, wenn ihr plant, euch Tickets zu kaufen, dann bitte, bitte, bitte nur auf der offiziellen Seite. Jeder, der euch momentan für den ESC Tickets anbietet, ist unseriös. Die können euch nicht garantieren, dass ihr dann mit dem Ticket, was ihr dort kauft, dann auch in die Halle reinkommt. Das ist eigentlich sogar fast ausgeschlossen. Wir packen euch aber mal den Link zu der offiziellen Seite, zu der offiziellen Ticketseite quasi auf eurovision.tv bei uns mal in die Shownotes. Da könnt ihr dann irgendwie draufgehen und dann mit F5 Dauer aktualisieren. Vielleicht reagieren sie dann, dass da irgendwie ein Bedarf ist.
Ja, es wird Gründe geben. Aber also nicht mehr noch drüber zu reden, finde ich schon ein bisschen ärgerlich.
Ja.
Das Einzige, was auf Eurovision.tv tatsächlich seit dem letzten Wochenende passiert ist, ist nur, dass sie halt geschrieben haben, dass sie jetzt auch einen neuen Reisepartner haben und so. Ansonsten ist da nichts. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Sind alle nach dem letzten Vorentscheid quasi in Tiefschlaf gegangen?
Keine Ahnung.
Sieht so aus.
Ich kann mir gut vorstellen, wenn diese Folge hier erscheint, also ihr werdet sie wahrscheinlich Montag früh erst sehen, dass dann wahrscheinlich gleichzeitig die News kommt. Hier sind die Tickets. Wette ich mit dir, dass uns das passieren wird.
Wobei, man hat sich ja schon getroffen, ne? Also es ist
genau,
ja, ne? Also das Head of Delegation Meeting.
Genau. Findet ja immer quasi, nachdem alle Vorentscheide abgelaufen sind, ist meistens irgendwie so Mitte März. Dieses Mal war es am Dienstag nach, diesen Dienstag quasi, die es gerade war, das Head of Delegations Meeting, das heißt einfach, dass dort sich die Chefs aller Delegationen, die beim ESC teilnehmen, sich treffen an dem Ort, wo dann auch der ESC stattfinden wird. Das ist dann auch die offizielle Deadline für alle Teilnehmenden, die Beiträge für dieses Jahr einzureichen. Das bedeutet, die dürfen sich dann nicht mehr ändern. Da gibt es natürlich immer mal wieder irgendwelche absoluten, mega wichtigen Ausnahmen, aus welchen Gründen auch immer sich irgendwie eine Änderung ergibt. Und dann wird das irgendwie gemeinsam entschieden, ob das okay ist oder nicht. Aber in der Regel ist quasi das Head of Delegations Meeting einfach die Deadline für die Einreichung der Beiträge. Denn das Problem ist, oder der Grund dafür ist, dass ab jetzt die ganzen kreativen Köpfe zu sich zusammensetzen und versuchen, die Songs auf die Bühne zu bringen und für das Fernsehen aufzubereiten. Jede Änderung würde also große Probleme für diesen Prozess irgendwie bedeuten, wenn jemand sagt, ich habe da doch irgendwie eine neue Melodie, die müssen wir wieder irgendwie einbauen. Das geht natürlich nicht. Die ESCR-Verantwortlichen der beteiligten Sender treffen sich natürlich aber auch, um sich die Stadt irgendwie anzugucken, das Venue, also die Halle, wo der ESC stattfinden wird, sich über den Verlauf der Arbeiten quasi zu informieren. Ich habe irgendwie gehört, dass sie sogar jetzt schon anfangen, die Bühne zu bauen. Finde ich auch ganz schön sportlich.
Kann ich mir vorstellen.
Ja, ja, es sind ja nur noch irgendwie knapp 50 Tage oder sowas. Es ist bald soweit.
51, ja, genau. Ja. Also sozusagen heute, Datum der Aufzeichnung, ist Sonntag, der 20. der Internationale Tag gegen Rassismus.
Ja.
Und ja, 51 Tage bis zum ESC.
Ja. Es gibt auf jeden Fall natürlich jede Menge Besprechungen rund um den ESC, die dann irgendwie noch stattfinden. Da muss natürlich viel koordiniert werden, viel besprochen werden und so. Also dafür ist das dann da. Dann hat man auch noch veröffentlicht, dass Italien im Finale an Startplatz 9 starten wird, also dort auftreten wird.
Das wurde ausgelost, ne?
Genau, das wird ausgelost, diesmal vom Executive Supervisor Martin Österdahl höchstpersönlich. Und jetzt kommen wir zu dem kleinen Part, wo es direkt um die Ukraine geht. Er musste natürlich auch dazu Stellung nehmen, ist ja klar. Er drückte sein Bedauern und Mitgefühl für die Beschäftigten im Rundfunk der Ukraine aus und sagte zu Beginn des Meetings, dass die ESC-Macher sowie die IBU bis hoch in die höchste Chefetage im engen Kontakt mit der ukrainischen Delegation und auch mit dem ukrainischen Sender seien. Und sie würden so viel helfen, wie sie können, um die Leute dort zu unterstützen. Er betonte allerdings auch, dass im Geiste der Chancengleichheit die ESC-Bühne unpolitisch sein müsse. Jeder hätte die gleiche Chance verdient, im Rampenlicht zu stehen. Als Unterhaltungsprogramm wünsche er sich, also Österdahl, dass vom ESC Hoffnung, positive Gefühle und das Gefühl von Einheit ausginge. Ja, ist natürlich, er sagte auch natürlich, dass es super schwer, unpolitisch in dieser Situation zu sein, aber er hoffe, dass das so weit wie möglich ist.
Ich finde es, ja, ich meine, was sollst du sonst machen? Hm? Ja. Das ist ja so dieses Ding. Also, dass die schwierigere Voraussetzungen haben, das hatten wir ja auch schon zu anderen Zeiten, wie, ne, wo man dann irgendwie auf kompliziertem Landwege dann irgendwie aus dem former Jugoslavia, wie es dann zu dem Zeitpunkt noch hieß, das irgendwie zum ESC schaffen musste. Oder, ne, und da haben auch so viele geholfen, wie irgendwie ging. Das haben wir jetzt wieder. Und vielleicht haben wir Glück und bis zum Mai ist das Ganze nur noch eine ganz, ganz schlimme Erinnerung.
Ja, wollen wir mal die Daumen drücken. Dani, du hattest etwas vorbereitet zum Thema Frieden, wo wir gerade dabei sind.
Das ist richtig. Das Fiese ist, ich habe gestern angefangen, ein paar Sachen zusammenzusammeln. Mhm. Und als ich heute dann weitergemacht habe, google ich ein bisschen hier und gucke ein bisschen da und stelle fest, ESC Kompakt macht das auch.
Ja, egal.
In anders und größer und überhaupt und sowieso. Aber bevor ich jetzt hier zu kryptisch werde, ich habe mir überlegt, wir haben ja jetzt noch ein bisschen die Zeit, bevor es in die Songchecks geht und bevor dieser Podcast Schlag auf Schlag auf Schlag jede Woche plötzlich erscheint. Das wäre eine gute Zeit für ein kleines Special zum Thema 40 Jahre ein bisschen Frieden.
Du hast ja eine ganz
heute?
Besondere, wollte ich gerade sagen,
genau.
Du hast eine ganz
warum,
besondere
warum
Beziehung
heute?
Dazu.
Warum
genau.
denn heute? Denn natürlich hat er, wie er in Deutschland noch lange hieß, der Grand Prix Eurovision de la Chanson, hat im Jahr 1982 jetzt nicht plötzlich im März stattgefunden, der hat immer noch am 24. April stattgefunden, aber wie gesagt, ich gehe davon aus, im April, da haben wir einfach unglaublich viele Inhalte, da machen wir auch unsere Songchecks und so. Und da dachte ich, ich nutze jetzt diese, wie Christoph sie vorhin angesprochen hat, diese alles Songvorentscheide sind vorbei, oh nein, Lücke aus.
Die Cold
um diesen Song ein bisschen zu feiern, denn wie gesagt, Datum der Aufzeichnung 20. März, war auch der Tag, bei einem Vorentscheid namens Ein Lied für Harrogate in München eben dieser Titel zum Teilnahmebeitrag für Deutschland gewählt worden ist.
Das ist doch mal ein Titel für einen Vorentscheid.
Genau. Und der ist so richtig aktuell, das Ganze, denn ich habe natürlich ein bisschen rumgeguckt, weil ich noch was anderes wissen wollte. Ich nehme quasi gleich den Elefanten aus dem Raum. Ich konnte nicht herausfinden, warum Nicole nicht beim deutschen Vorentscheid auf der Bühne stand. Ich finde es einfach nicht. Es gab ein paar reißerische Sachen, bei denen dann das Fragezeichen aber ein Fragezeichen blieb.
Toll.
Aber was ich stattdessen gefunden habe, ist etwas bei der Hamburger Mopo, nämlich dass hier oben bei uns in Rendsburg am Nord-Ostsee-Kanal internationale Schiffe normalerweise mit ihrer Nationalhymne begrüßt werden. Und dann kam vergangenes Wochenende ein russisches Schiff.
Passiert
und
da auch häufiger.
Der Schiffsbegrüßer, der 66-jährige David Gebauer, sagte, die russische Nationalhymne wollte er jetzt nicht spielen, als dieser russische Frachter, der übrigens Pola Vavera hieß, als der da diese Eisenbahnhochbrücke passierte. Das war ihm irgendwie, schien ihm unpassend. Und ein anderer Gast hat ihn dann auf die Idee gebracht, spielen wir doch einfach ein bisschen Frieden.
Sehr gut.
Und so wurde das tatsächlich gespielt. Und das sollte sich auf gar keinen Fall gegen die Besatzung richten. Ne? Ihm ist ziemlich klar, dass die Mannschaften der Kapitän bestimmt keinen Krieg wollten. Und zumindest haben sich die Gäste, die dort waren in der Schiffsbegrüßungsanlage da, die haben sich auf jeden Fall dort bedankt. Haben gesagt, das war richtig, richtig schön. Und auch am Freitag gab es das nochmal, weil wieder ein russisches Schiff vorbeigefahren ist. Und sie können sich aber auch vorstellen, sowas wie Give Peace a Chance zu spielen, wenn das passiert. Also auf jeden Fall, ne? Das gehört, diese Schiffsbegrüßungsanlage gehört zu einem Restaurant namens Brückenterrassen. Und die sind jetzt, also spätestens ab April sind die auch jeden Tag da. Und das ist irgendwie so auch ganz niedlich, wenn man da vorbeifährt und wenn man sich damit hinsetzt und mal guckt, welche Länder da vorbeikommen oder ob man vielleicht das Land anhand der Nationalhymne erraten kann oder so. Das ist schon ein netter Spaß. Also ein bisschen Frieden ist tatsächlich überall und wie gesagt jetzt auch bei uns im Podcast. Denn die Frage ist natürlich, 1982 ist jetzt ein paar Tage her, kannst du dich denn noch an irgendwas erinnern?
Nein, nichts. Da war ich 4. Nee.
Mhm. Ja, gut. Mein Problem mit dem Song, das ich eine ganze Zeit lang hatte, war, ich war bei so einer Pfadfindergruppe, also so eine internationale Jugendgruppe und mit so verschiedenen Abstufungen, unter anderem Pfadfindern. Mhm. Und wann immer wir irgendwo im Ausland waren, vor allen Dingen in Osteuropa, hat irgendein Kinderchor mit der Musiklehrerin am Klavier uns ein bisschen Frieden vorgesungen. Alter, hat mich das genervt. Als Teenager fand ich das ganz, ganz schlimm, muss ich ehrlich sagen. Das war in den 90ern, war das, in den 90ern, 2000ern war das echt noch ein bisschen gruselig. Mhm. Aber inzwischen habe ich mich damit auch arrangiert und ich habe ganz häufig auch von ihr selber gelesen, dass das, ne, natürlich ist ein simpler, ein einfacher Song, der auch nicht ganz sauber gesungen war und so, aber es war okay, das gehörte irgendwie alles zusammen, das sollte so sein. Genau deswegen hat es die Menschen offenbar auch berührt und ja. Das inzwischen als Erwachsene und schon ein bisschen länger Erwachsene bin ich schon damit ganz safe. Und als ich dann darüber nachgedacht habe, ob ich mich daran erinnern kann, denn wir erzählen ja immer, ja, ich habe das jedes Jahr geguckt und so, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mich nicht live daran erinnern kann. Aber natürlich, wenn du so ein Ding gewinnst und das zum allerersten Mal, dann wird es einfach immer wieder und wieder und wieder irgendwo im Fernsehen gewesen sein.
Ja, sicher.
Ne? Denn ich habe das genau vor Augen, wie sie da sitzt mit dem Kleid und der Gitarre und so. Und auch schon sehr, sehr lange ist das in meinem Gehirn eingebrannt. Aber ich glaube wirklich nicht live, denn ich habe mir nämlich angeguckt, so wie, was, wo, warum. Mhm. Und in dem Buch von Dr. Eurovision von Irving Wolter steht drin, dass sie auf dem letzten Startplatz angetreten ist. Und ganz ehrlich, wir durften zwar so lange wach bleiben, wie wir konnten, aber ich habe mit Sicherheit irgendwo im Wohnzimmer auf einem Kissen gelegen und gepennt und geschnarcht. Und drumherum hat diese ganze Partymeute bei meinen Eltern irgendwie gefeiert. Ne, das hat mich nie gestört. Ich kann immer und überall schlafen. Und ich habe immer gern so unter dem Tisch gelegen, wo das Buffet aufgebaut worden ist.
Natürlich.
Weil da war es dann nicht so weit bis zu den Silberzwiebelchen. Und wenn es eine Tischdecke gab, konnte man sich unter der Tischdecke auch so ein bisschen verstecken.
Das stimmt.
Und ich habe zwar allen immer gesagt, sie sollen mich zur Punktevergabe unbedingt wecken, aber mal ganz ehrlich, wer jemals versucht hat, mich zu wecken, weiß, dass das nahezu unmöglich ist und für ein Kind, das noch nicht mal in der Schule ist, keine Chance. Mhm. Bin ich mir ganz sicher. Deswegen, aber also an diese alten Fernsehaufnahme erinnerst du dich, oder?
Bis 2010 kamen wir ja an Nicole nicht vorbei. Da wurde das zu jedem ESC wieder rausgeholt. Du hast es jedes Mal gesehen. Du hast auch jedes Mal irgendwie einen O-Ton von düm, 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 düm,
ja.
düm,
irgendwie düm. Dazu gehabt.
Und erst nachdem Lena gekommen ist und das Ding nochmal gewonnen hat, quasi weichte das jetzt so langsam auf. So. Und dann wurde natürlich immer mal wieder ein bisschen Frieden rausgeholt, klar. Auch gerade in den Rückschauen, jetzt wenn es mal irgendwie, weiß nicht, 60 Jahre ESC oder sowas gab, natürlich, ich meine, das gehört ja dazu. War sie nicht letztes Jahr auch dabei, wo da diese Hall of Famers und sowas präsentiert wurden?
War sie nicht auch da oben mit auf dem Dach?
Ja, ich meine, ja. Ich weiß aber nicht mehr so 100%.
Das hätte ich mal recherchieren sollen, ich träume.
Ja, ja.
Also Im Jahr davor haben auf jeden Fall Ilse de Lange und Michael Schulte ein bisschen Frieden da in dieser Kirche in Holland gesungen.
Das war auch noch dabei,
ich meine,
ja.
Auch sie da, dass sie, genau, sie war bei diesen Videoschnipseln, war sie, glaube ich, dabei.
Ja, ich bin ziemlich sicher sogar.
Doch,
ja.
Ich auch. Aber Nicole, wer ist eigentlich Nicole? Wir nehmen uns halt die Zeit für alle KünstlerInnen, die wir jedes Jahr vorstellen, aber Nicole haben wir natürlich noch nie vorgestellt.
Nie nicht.
Deswegen mal, wie auch, ne? Ja. Nicole wurde also als Nicole Hohn am 25. Oktober 1965 in Saarbrücken geboren und was schon ganz hübsch ist, 25 Studioalben, 80 Singles, nicht schlecht. mit 7 Jahren hat sie schon auf, also sie sagt selber schon ab 4 hat sie angefangen, Applaus dafür zu bekommen, wenn sie irgendwo auftritt. Und mit 7 Jahren war sie auf jeden Fall auch auf Schulfesten, auf Betriebsfesten. Und 1980, da war sie 16, hat sie an einem Talentwettbewerb teilgenommen in Schwäbisch Hall und wurde dort von einem Musikproduzenten entdeckt. So hat sie dann 1980 die deutsche Titelmelodie zu einer Anime-Serie gesungen, die heißt Die Abenteuer des fantastischen Weltraumpiraten Captain Harlock.
Nie gehört.
Und tatsächlich, ich habe das, das mal herumgesucht und tatsächlich, doch, ich kenne das. Ich habe die Bilder gesehen und dachte, doch, das habe ich gesehen. Aber viel, viel, viel später. Ne? Dieser Produzent, der heißt Robert Jung, der hat sie dann mit Ralf Siegel bekannt gemacht. Da ist er wieder.
Ja.
Und je nachdem, welche Quelle ich mir angucke, ist es immer, mal ist er ein Produzent, mal ist er ein Komponist, mal ist er ein Texter. Wahrscheinlich waren die damals sowieso alle alles. Aber es hieß, dass er den Text geschrieben hat für den Song Flieg nicht zu hoch, mein kleiner Freund, den ich dementsprechend gestern den ganzen Nachmittag im Ohr hatte.
Ja, mein, das glaube ich.
Güte. Dieser Titel, also Flieg nicht zu hoch, mein kleiner Freund, stand 22 Wochen in den deutschen Singlecharts, hat Platz 2 erreicht, sowohl in Deutschland als auch in Österreich und war tatsächlich auch in den Top 40 in mehreren anderen europäischen Ländern.
Hm.
Also auch diesen Titel, also man kannte sie, hätte sie kennen können zumindest. Ne? Und Ralf Siegel, der ja zusammen mit Bernd Meinunger schon eine ganze Menge ESC-Songs gemacht hat und vor allen Dingen auch schon zweimal den zweiten Platz gerade in den Jahren zuvor mitgenommen hatte, hat dann für sie, die haben dann zusammen für sie ein bisschen Frieden komponiert, aber über diese beiden haben wir schon ein bisschen ausführlicher gesprochen, deswegen wollte ich das jetzt nicht mal nachholen. Aber natürlich hatte Nicole auch nach dem ESC noch ein Leben, weil damals ging sie ja tatsächlich auch noch zur Schule, hat dann danach noch ihr Abitur gemacht. Und sie hat auch eigentlich immer weiter Musik gemacht. Sie hatte eine längere Tourpause, als die Kinder kleiner waren, dann war sie wieder unterwegs. 2009 zum Beispiel hat sie ein Album rausgebracht, das Mitten ins Herz hieß.
Mhm.
Und da hat sie einfach mal eine Unplugged-Tour ihrer Hits aus 30 Jahren dran gehängt. Und wie ich tatsächlich aus mehreren Quellen gelesen habe, es gab jeden Abend Standing Ovations. Nicht schlecht, muss man mal sagen. Und natürlich, ich werde jetzt nicht alle ihre Alben aufzählen, aber was ich niedlich fand, war, dass sie 2019, also kurz bevor der ganze Mist hier losgegangen ist, hat sie ein Album rausgebracht, das hieß 50 ist das neue 25. Und da hat auch, sie ist befreundet mit Heinz-Rudolf Kunze und er hatte auch einige Titel dran mitgeschrieben. Und das Ding hat war auch tatsächlich ein paar Wochen in den Charts.
Hm.
Und was ich sehr süß fand, werde ich später noch erzählen. Wir hüpfen jetzt lieber zu Ein Lied für Harrogate.
Darf ich nochmal diesen Titel dieser Sendung loben? Wie schön ist das eigentlich,
bitte
mal sich da nicht um 12 Punkte bemühen zu wollen? Ah ja.
Und es heißt auch nicht Song, sondern ein Lied.
Stimmt.
Ich habe mir gedacht, ich werde ein paar Infos zu Ein Lied für Harrogate raushauen, damit man einfach ein bisschen vergleichen kann. Denn wenn ihr unseren Podcast regelmäßig hört, dann hört ihr ja, dass wir immer wieder über Vorentscheide und wie es war und wie es ist. Da haben wir doch jetzt mal einen Vorentscheid.
Mhm.
1982. Ne? Ein Lied für Harrogate fand statt am 20. März 1982, aber stattfand das Finale. Ne? Stand fast im Fernsehstudio 4 des Bayerischen Rundfunks in München, wurde moderiert von Caroline Reiber, die sagt mir auch was, und
ja.
Rudolf Rohlinger, der sagt mir jetzt nichts mehr.
Nee, mir
auch nicht. Ne? Insgesamt 807 Titel.
Ja, da können,
wurden eingereicht.
Ist ja so ähnlich wie dieses Jahr gewesen.
Genau. Die Jury war 13-köpfig und kam aus der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Musikwettbewerbe.
Okay.
Ich habe versucht rauszufinden, ob es die noch heutzutage noch gibt. Das war ein bisschen schwieriger irgendwie. Die Quellen versiegten alle so um die Jahrtausendwende. Das ist so ein bisschen merkwürdig.
Okay.
Habe ich auch gedacht, ist jetzt nicht so wichtig. Die haben auf jeden Fall 24 Titel rausgesucht. Die wurden dann in 2 Radiosendungen vorgestellt. Und man hat über Infratest, die gibt es nämlich auch schon ziemlich lange, in unterschiedlichen Namen, aber Infratest ist immer der Name, der sich so durchsetzt. Infratest hat 500 Leute ausgesucht, RundfunkhörerInnen dementsprechend dann, die sich dann diese Radiosendungen, die durften dann mitbestimmen.
Mhm.
Und von diesen 24 kamen dann 12 in den Vorentscheid, der stattfand am 20. März 1982. Ne, und da war eine ganze Menge spannender Sachen dabei. Wie gesagt, Ralf Siegel und Bernd Meinunger hatten jetzt 2-mal einen zweiten Platz gemacht so, und haben auch nicht weniger als 3 Titel überhaupt zu diesem Vorentscheid auch eingereicht.
Die Marianne Thomas G-Songs ihrer Zeit.
Genau, Marianne Rosenberg, Paola und Nicole. Das waren für alle Jüngeren, das waren schon Namen.
Bis heute, ich meine, Marianne Rosenberg kommt keiner vorbei und an Paola auch nicht.
Paola, oh, Paola. Und Paola hatte ja auch schon am ESC teilgenommen und so, also es ist, ne? Genau, ich habe mal geguckt, was da noch so für Namen waren. Gabi Baginski fand mein Vater, glaube ich, mal ganz toll. Mary Rose.
Hallöchen.
Und ich meine, ihr Mann, Gottlieb Wendehals.
War auch da, okay.
Ja, hatte auch einen eigenen Titel. Mhm. Mary Rose war auch nochmal im Duo mit irgendjemandem, den Namen habe ich mir aufgeschrieben. Mhm. Jürgen Markus, Mel Jersey und noch viel, viel mehr. Und da ich dachte, naja gut, aber das sind nur die 12. Habe ich festgestellt, im Archiv vom Eurovision Club Germany e.V., den Link habe ich euch in die Shownotes geschmissen, da findet man nämlich alle 24 Titel und da findet man auch noch so Namen wie Angelika Milster.
Okay.
Mm-hmm. Ne, die ja die deutsche, die sozusagen deutsche Cats war. Henry Valentino, im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen.
Ja, ja, ja.
Ne, und Isabel Varell, die kenne ich allerdings ehrlich gesagt mehr so als Moderatorin und Schauspielerin, aber so, ja, so eine unglaublich nette. Lustigerweise, ich habe mir alle Titelnamen mal angeguckt und wir hatten wirklich viel, viel auch deutsche Musik zu Hause.
Mhm.
Ich kenne keinen einzigen Song.
Oh, oh.
Wirklich nicht. Keine Chance. Das war wohl.
Also, da müsste ich da auch nicht mal reinhören. Vielleicht gibt es da ja tatsächlich das eine oder andere, genau, Goldstück.
Übrigens, wir reden ja jetzt über die erste deutsche Siegerin, aber. Ne, Nicole wäre beinahe in der ersten Vorrunde gescheitert, denn sie hat das Radio-Halbfinale als 24. gerade noch so erreicht.
Okay.
Ne, das war wirklich so übel. Und Buchmacher-Favoriten waren zwei Sängerinnen namens Denise, von der habe ich auch vorher und nachher nie wieder was gehört, und Severin. Und da dachte ich noch, den Namen habe ich ja schon mal gesehen. Ja, die hat 1971 den ESC von Monaco gewonnen und war danach dann so ähnlich wie France Gall und so auch tatsächlich mit vielen, vielen Titeln in deutschen Charts. Und der Song bei Monaco, denkst du auch so, ja gut, ich glaube, ich kenne keine Gewinner aus Monaco, aber Un banc, un arbre, une rue.
Mm.
Mega schöner Titel. Gehört tatsächlich, ne? Geht sofort in meinem Ohr los, aber erstens wollt ihr nicht, dass ich singe und nachher singe ich vielleicht doch so gut, dass es dann doch GEMA-pflichtig wird, das wollen wir nicht.
Nein.
Aber ich schmeiß euch sonst noch ganz schnell den Link dazu bei YouTube in die Shownotes oder so, keine Ahnung, aber es ist wirklich ein toller Song. Und dann bekommt sie auch noch den letzten Startplatz. Ja toll, ne? Die Leute haben sich 12 Songs angehört, die waren wahrscheinlich schon längst auf dem Weg zum Klo, aber sie hat richtig abgeräumt.
Beim deutschen Vorentscheid jetzt, ne?
Ja, beim deutschen Vorentscheid. Ne? 5.116 Punkte, damit knapp 800 Punkte Vorsprung auf die zweitplatzierte Paola mit dem Titel namens Peter Pan, den ich glaube ich auch von ihr noch nie gehört habe. Und der dritte war jemand namens Hannes Schöner. Na gut. Was ich aber interessant fand, ich habe mehrere Quellen befragt, unter anderem auf Wikipedia. Und da stand das auch damals schon, dass Staging total wichtig war.
Mhm.
Ich zitiere jetzt einfach mal, ne? Hier wirkte neben dem Lied auch die von Ralf Siegel inszenierte optische Präsentation. Auf einem Hocker sitzend trat Nicole in einem sittsam wirkenden Kleid auf und begleitete sich auf einer weißen Gitarre. Eine Harfenistin und das in weißen Anzügen, an weißen Instrumenten, und weißen Podesten spielende Orchester gehörte ebenfalls zur Szenerie. Ralf Siegel spielte am schwarzen Piano. Die Farbe weiß ist die Friedensfarbe. Also Staging ist wichtig.
Ja, schon damals.
Bis heute, also
ja,
auch schon damals, genau. Ja. Jetzt ist aber die Frage ein bisschen Frieden und Friedensfarbe. Und was ist denn das alles? Das ist ja immer so ein Ding, ne? Die Gnade der späten Geburt, hat ein Dauerkanzler mal gesagt. Wir müssen uns vorstellen, zu der Zeit herrschte in der Welt jede Menge Krieg. Das ist zwar quasi gefühlt fast immer irgendwo, aber diesmal, es war wieder sehr, sehr eng an den Deutschen auch dran oder überhaupt an Europa. Im Dezember 81 wurde in Polen das Kriegsrecht verhängt.
Hm.
Ne, insgesamt dauerte der libanesische Krieg, dauerte 15 Jahre, der lief schon seit 1975, aber in Israel gab es schon so Säbelrasseln, es wurde alles schon so ein bisschen angeheizt und ab dem 6. Juni, das also nach dem ESC, wurde es da tatsächlich ganz schön blutig. Im Libanon.
Mhm.
Gleichzeitig tobte der erste Golfkrieg zwischen Iran und Irak mit unterschiedlichen Unterstützern, die auch so schön, ne, aus den USA. Und ne, wir fühlten uns in und den Russen. Und wir fühlten uns in Europa halt echt ganz schön in der Mitte zwischen allem. Und dann wurde es auch nochmal richtig, wie es denn so ab Mitte März, also auch ziemlich knapp vor diesem, also so einen Monat vor diesem ESC, wurde der Ton zwischen Argentinien und Großbritannien schärfer. Und in der Nacht zum 2. April landeten die ersten argentinischen Truppen auf den Falklandinseln. Und so mittendrin in diesem Falklandkrieg hat Spanien tatsächlich auch noch einen Beitrag mitgebracht, inspiriert von einem argentinischen Tango, also zum ESC in Harrogate. Harrogate in den Vereinigten, im Vereinigten Königreich. Das war ziemlich, das war wirklich sehr aufsehenerregend und das wurde auch so ein bisschen als politisches Statement gewertet damals. Und was aber andersrum auch, also jetzt, wenn man das so klingen lassen würde, würde man sagen, naja gut, Nicole hätte quasi mit jedem Song kommen können, Hauptsache du hast da irgendwie Frieden im Text, dann gewinnst du schon. Aber nein, der finnische Beitrag, das war ebenfalls ein Friedenswunsch, der ging tatsächlich komplett ohne Punkte nach Hause.
Oh,
also irgendwo ein bisschen was muss sie wohl doch richtig gemacht haben, vielleicht war es wieder das Staging.
Wollte ich gerade sagen, Inszenierung, Inszenierung, Inszenierung.
Das ist ja nun mal so, ne?
Ja.
Gut. Wir sind also jetzt in Harrogate, der 27. Eurovision Song Contest. So, ne? Der hieß bis 2001 ja, wie gesagt, Grand Prix Eurovision de la Chanson. Und fand in Harrogate statt. Das ist in Nordengland. Das ist tatsächlich ein Kurort. Eine Nachrichtenmoderatorin der BBC namens Jen Leeming hat es moderiert. Wir hatten 18 Teilnehmerländer, die werde ich euch nicht alle aufzählen, aber interessant ist vielleicht, Frankreich hat nicht teilgenommen, Italien nicht und Griechenland ebenfalls nicht. Die hatten nämlich eine Kultusministerin, die sagte, dass das, nein, also sie hat wirklich böse Dinge über den ESC gesagt, hat das aber ein Jahr später revidiert und dann war Griechenland doch wieder dabei.
Aha.
Mhm. Nicole schon wieder als Letzte, der, ne, jetzt 18 Teilnehmer dabei, aber es hat wohl doch ganz schön nachgehalten, denn das Stück erhielt tatsächlich mit Ausnahme von Luxemburg aus jedem Land Punkte. 9 Länder, also mehr als die Hälfte, haben dem deutschen Beitrag die Höchstpunktzahl gegeben. Also Dänemark, Irland, Israel, Jugoslawien, Portugal, Schweiz, Spanien, Türkei und Zypern. Unsere 12 Punkte gingen übrigens an Israel, die, das war auch tatsächlich das zweitplatzierte Land. Avi Toledano mit Hora. Und weil ich, ihr wisst, weil ich solche Zahlen immer total spannend finde, am Ende erreichte Nicole also insgesamt 161 Punkte. Das war ein bis dahin wirklich einmaliger Vorsprung von mehr als 5 Höchstwertungen, entsprechend 61 Punkten auf den Zweitplatzierten. Und das war bis 1997 tatsächlich als Punktedurchschnitt Rekord in der Geschichte des Wettbewerbs.
Oh. Das hat auch gefruchtet, das Lied. Also
genau,
kann man
was noch
sagen.
Ganz witzig ist, genau, sie hat dann in der anschließenden Präsentation ihres, sie muss dann ja nochmal den Siegertitel singen, hat sie dann Teile des Lieds auf Englisch, auf Französisch und auf Niederländisch vorgetragen. Mhm. Für uns hier jetzt ist das immer ganz klassisch, da wissen wir ja, ja, das machen die ja immer, aber tatsächlich hat sie das mehr oder weniger spontan entschieden. Sie hat wirklich gedacht, vielleicht hat sie sich selber das vorher auch gedacht, aber ihre Backing-Group hat es nicht gewusst. Das war ein bisschen, genau, war wohl ein bisschen konfus im Hintergrund. Die haben dann irgendwie versucht, das noch irgendwie zu retten, aber die wussten nicht, was sie da jetzt genau tut. Also da hat sich die 17-jährige Gymnasiastin schon ganz schön, hat sich wohl gedacht, das ist jetzt mein Moment. Offenbar. Ach,
für die Reprise ist es total okay.
Ich finde es total super,
mega,
genau.
Ja.
Haben sich auch mal eben 13 Millionen Westdeutsche angeguckt. Nicht schlecht. Sie hat diesen Titel dann später auch in 5 anderen Sprachen aufgenommen, die dann über ganz Deutschland, ganz Europa irgendwie veröffentlicht wurden. Auf Dänisch, auf Italienisch, auf Russisch, eine englisch-deutsch-dänische Variation und nochmal eine deutsch-englisch-italienische Kombination.
Oh.
Ne? Und es ist wirklich in die Charts eingestiegen, sehr, sehr hoch in die Charts. In vielen Ländern hat mehr als 3 Millionen Kopien verkauft. Die englische Version war der letzte Eurovision-Winner, der tatsächlich Platz 1 in United Kingdom gemacht hat.
Ernsthaft?
Und gehört auch zu den, ja, und hält auch den, ne, war die 500. britische Nummer 1.
Ach, guck. Das ist, oh Mann, ey. Manchmal sind die Sterne einfach so beisammen, dass das alles irgendwie zueinander
und
kommt.
Ja, was ich auch mag, also ich mag solche Sachen halt einfach gerne. Nicole Single ist nämlich immer noch der einzige Eurovision-Song, der in allen Ländern, in denen es veröffentlicht worden ist, auch tatsächlich in die Top-Höhen der Charts eingestiegen ist, der Verkaufscharts. Das finde ich
schlecht.
Cool.
Ja, ist echt gut.
Genau, also ne, das 5 Wochen Nummer 1 in Deutschland, 2 Wochen in Österreich, in der Schweiz sogar 8, Belgien, also ganz viele erste Plätze, Belgien, Niederlande, Großbritannien. Na, am längsten auf Platz 1, nämlich mit 11 Wochen, in Schweden.
Okay, ja, die sind ja auch ESC für die Schweden, das darf man nicht vergessen. Ne?
Das ist richtig süß. Und dann habe ich noch so ein paar kleine Leckerlis über Nicole jetzt noch, dann haben wir es auch gleich. Sie hat den ESC 1988 in Dublin, hat sie tatsächlich zusammen mit Klaus-Erich Bötzkes kommentiert für das deutsche Fernsehen.
Okay, der Klaus-Erich Bötzkes sagt mir gerade gar nichts.
Ich habe das Gefühl, ich habe ein Gesicht vor Augen, ich wüsste aber gerade nicht mehr ganz spontan woher. Aber ich meine, ich habe ein Gesicht vor Augen.
Mhm.
Ich habe dann noch so 2, 3 hübsche Interviews von ihr gefunden, unter anderem eins, das ist jetzt auch schon von 2009. Das heißt, in dem Moment war sie quasi noch die Einzige. Aber das war sehr, sehr süß, weil sie ist gefragt worden, was sie zu ihren Punkten aus Israel sagt. Und sie sagt, dass das tatsächlich das für sie wirklich das Besondere, dass das Wichtigste war, dass ein deutsches Mädchen 12 Punkte aus Israel bekommt beim Song über Frieden.
Mhm.
Na, und in diesem Interview hat sie dann auch erzählt, dass sie eine Einladung bekommen hat von der aus der israelischen Politik, dass sie da mal vorbeischaut, und das hat sie auch angenommen und ist dann nach Tel Aviv gegangen und hat für die stationierten Soldaten gesungen und Soldatinnen. Da waren ja auch schon damals die Frauen. Nun, sie ist da tatsächlich hin. Also das fand ich schon ganz spannend. Und sie wurde dann gefragt, weil die Buchmacher gesagt hatten, dass eigentlich dass der Sieg im eigenen Land bleibt in Großbritannien. Und schon gerade so rückblickend mit dem Wissen darum, dass Deutschland das noch nie gewonnen hat, ob sie sich da irgendwie, ne, wie sie sich da gefühlt hat. Und sie sagte, sie ist davon ausgegangen zu gewinnen. Nach dem ersten Rehearsal sagte sie, alle dort konnten sozusagen die Magie des Songs und der Message fühlen. Das war ihr Song. Das war sozusagen die Bühne und sie und der Song, das war tatsächlich alles eins. Voll schön.
Sagen ja viele Gewinner, ne, dass die das tatsächlich schon in den Proben spüren, okay, hier geht was, ne?
Das finde ich voll schön.
Ja.
Und dann habe ich noch so eine Kleinigkeit, denn sie wurde halt gefragt, woran sie sich noch so richtig gut erinnert, und sie sagte, sie war beim Tokyo Yamaha Festival. Das ist, das hatte ich nämlich vorhin überscrollt, das war offenbar irgendwie so eine Art weltweiter Song Contest, der World Popular Song Contest hieß der andersrum, nämlich woanders auch. Und da hat sie mit einem Song, der So viele Lieder sind in mir, von dem ich noch nie gehört, 1983 den zweiten Platz gemacht in Tokio. Und sie kann sich halt nicht mehr so richtig an die Veranstaltung und das Singen erinnern. Aber woran sie sich halt sehr gut erinnern kann, ist, dass sie gelernt hat, sich selbst den Menschen auf Japanisch vorzustellen und sich dafür zu bedanken. Und sie sagte, das war 1983, aber sie hat bis heute kein einziges Wort aus diesen Sätzen, die sie da gelernt hat, vergessen. Sie könnte das sozusagen im Schlaf, man könnte sie wecken und dann könnte sie sich auf Japanisch vorstellen.
Sehr gut.
Das hat sie wohl damals sehr beeindruckt. Ich meine, wir müssen dran denken, wenn sie, ne, sie war dann ja erst 18.
Ja, oder 19, ja.
Ja, je nachdem, wie, was, wo. Aber so, das war unsere kleine Reise in die Vergangenheit. Was natürlich schade ist daran, dass wir jetzt heute an diesem Tag auch aufzeichnen, ist, dass ihr nicht mitbekommt, dass ESC Kompakt auch eine ganz großartige Idee hatte, nämlich angelehnt an Eurovision Again, wo ja gerne, ne, das kommt euch wahrscheinlich zu den Ohren raus, wo man sich mit anderen Leuten zusammen bei Twitter und Co. halt einen alten ESC anguckt und sich dann darüber unterhält und alle zum gleichen Moment bei YouTube auf Start klicken, macht ESC Kompakt das heute um 20.15 Uhr mit Ein Lied für Harrogate.
Nice. Ich habe jetzt keine jetzt Zeit zum Einschalten.
Ich auch nicht und ich glaube, ich möchte das auch nicht sehen. Es geht los mit Gottlieb Wendehals und so.
Ach komm, das ist auch nett.
Ja, natürlich, aber ich kenne den Song nicht mal.
Ach so.
Aber ich finde es auf jeden Fall eine unglaublich niedliche Idee, sich das sozusagen so auf diese Weise anzueignen, weil die wissen wahrscheinlich auch, dass oder vielleicht machen sie es am 24. April dann auch nochmal wieder. Ich frage die einfach mal.
Okay.
Dann können wir ja vorher schon auch ein bisschen vielleicht unsere, ne, die 3 bis 4 Hörer, die nicht auch außerdem auch bei ESC Kompakt vorbeigucken, wissen die das auch.
Werden wir sehen.
Genau. Wir hüpfen wieder zurück ins Jahr 2022.
Genau.
Und gehen zu Neues aus ESC-Land.
Nein.
Nein? Entschuldigung, was haben wir vergessen?
Wir haben noch eine wichtige Nachricht, die du vorhin nur ganz kurz angerissen hast. Wer Reisepartner des ESC dieses Jahr ist, Booking.
Ja, Booking.com.
Genau, die freuten sich ganz toll, dass sie jetzt wieder dabei sein durften. Und sie wollen natürlich irgendwie für die Leute, die den ESC erleben wollen, das Reisen total einfach machen und so. Und Martin Österdahl, wie gesagt, der Executive Supervisor des ESC, bläst auch in das gleiche Horn. Und dass es ganz toll ist, dass die dort quasi zusammenarbeiten können, das größte Musikevent der Welt mit dem weltweit führenden digitalen Reiseunternehmen und so weiter. Im Prinzip ist das natürlich irgendwie alles ganz nice und so. Ich als Experte möchte kurz darauf hinweisen, dass gerade in diesen Zeiten es sich lohnt, zwar auf Booking mal zu gucken, wie so die Hotelpreise sind, aber danach dann, wenn man sich für ein Hotel entschieden hat, nochmal auf der Website des Hotels zu gucken, wie dort die Preise sind. Ich gebe euch da Brief und Siegel drauf, in den meisten Fällen sind nochmal die Preise bei einer Direktbuchung beim Hotel nochmal eine Strecke günstiger. Also insofern macht es Sinn, da dann nochmal nachzuschauen. Der Hintergrund dabei ist, dass Booking eine Vermittlerprovision nimmt von den Hotels. Die ist nicht zu knapp. Und es bedeutet, jedes Mal, wenn ihr bei Booking ein Hotel bucht, zahlt halt das Hotel eine Gebühr dafür, dass Booking die Buchung quasi vermittelt hat. So viel zu dem
aber
Thema.
Andererseits, genau. Andererseits, diese Veranstaltung ist schon nicht ganz billig. Mhm. Und die EBU besteht ja nun tatsächlich aus jeder Menge Fernsehanstalten. Ja. Bei uns ist es dann, bei uns ist es dann die ARD oder im Zweifelsfall dann halt der NDR. Und jeder Euro, der über Werbung reinkommt, den muss halt nicht die EBU zahlen. Und das ist ja schon auch für uns alle ganz nett.
Nein, alles gut. Wir sind hier bei Internetportalen. Genau. Es gibt Leute, die sagen, hey, ich finde das geil, dass es so bequem ist und dass es so einfach ist. Und das ist mal so. Bei Booking ist alles super. Einfach.
Bei aller Liebe, ich war jetzt nicht bei Booking, aber ich war bei einem anderen Portal und ich habe jetzt schon zweimal hintereinander günstiger über ein Portal gebucht als auf der Webseite vom Hotel, das ich mir ausgesucht habe.
Ja, da hast du Glück
hatte.
Gehabt. Also sollte man trotzdem immer mal nachgucken. Mhm. Manchmal gibt es auch Sonderrabatte, da darf man natürlich sich nicht vertun. Wie gesagt, es lohnt sich da aber trotzdem Preise zu vergleichen und trotzdem immer noch mal auf der Webseite nachzuschauen. Nichtsdestotrotz, ich kann das verstehen, dass man halt bei Booking definitiv reinguckt und nachguckt. Das ist halt sehr bequem. Jetzt gehen wir Neues aus ESC-Land.
Endlich, Neues aus ESC-Land, genau. Denn wir dachten ja, die Songs stehen alle schon fest, aber.
Nein, natürlich nicht. Aber das war von vornherein ja auch so festgelegt von Malta bei ihrem Vorentscheid. Ich habe das bei Twitter natürlich gesehen, dass plötzlich ein neuer Song für Malta aufploppte und dann habe ich mal so ein bisschen rumgeguckt, was sie so alle schreiben, wieso, weshalb, warum. Dem ESC-Blog ESC Extra zufolge wurde ein dänischer Rundfunkproduzent und Musikmanager von Maltas Delegation um Hilfe gebeten. Das war
aber
sehr schön
denn?
Geschrieben. am Tag nach dem Maltesischen Vorentscheid haben sie direkt wohl bei ihm irgendwie angefragt. Wie sieht's denn aus? Hast du noch Songs? Bei dem hatte sich nämlich Emma Muscat durchgesetzt. Die Delegation schien aber mit dem Song Out of Sight überhaupt nicht zufrieden. Geschrieben wurde der Song übrigens von Emma selbst, Antonio Caputo, Gabriel Rossi, Lorenzi Santarelli und Marco Salvadori, also wohl so eine italienische Kombo. Man muss dazu wissen, Emma Muscat ist sehr populär in Italien. Jedenfalls, wie gesagt, die Delegation war mit dem Song nicht zufrieden. Laut ESC Extra hat dann die Firma The Arrangement, das ist die Firma von diesem dänischen Produzenten, eine Reihe von Songs nach Malta geschickt. Darunter war dann der Song I Am What I Am, geschrieben von Dino Medahodisch, das ist glaube ich auch ein schwedischer Produzent, Juli Orgard, Stine King und Emma wieder selber. Nämlich in einem Songwriting-Camp haben sie das Ding geschrieben und wollten ihn eigentlich zur Melodie oder haben ihn auch zum Melodiefestival in 2022 eingereicht. Der wurde da nicht genommen. Naja, und deswegen war der wohl frei. Und die maltesische Delegation fand ihn super und hat den jetzt quasi als offiziellen Beitrag für Malta ausgewählt. Warum man sich darüber jetzt nicht aufregen muss, ist folgende Geschichte. Das Auswahlverfahren in Malta war von vornherein darauf ausgelegt, dass die Show Malta Eurovision Song Contest 2022 einen oder eine Künstlerin findet, der Song aber quasi intern ausgewählt wird. Es kann natürlich sein, dass sie mit dem ausgewählten Song und der Künstlerin insgesamt zufrieden gewesen wären, aber hier war das halt nicht der Fall und deswegen war von vornherein auch schon festgelegt, dass der Song intern ausgewählt wird. So, mehr zu dem Song in unserem dritten Songcheck, denn Malta ist in der ersten Hälfte des zweiten Halbfinals ausgelost worden und das ist dann traditionell bei uns die dritte Songcheck-Sendung. Das ist übrigens auch das Halbfinale, bei dem Deutschland mit abstimmen darf, also ihr müsstet dann auf jeden Fall gut zuhören. Wir haben euch beide Songs bei uns auf escschnack.de unter dieser Episode nochmal als Video verlinkt.
Und dann haben wir auch gleich noch eine Geschichte, bei der man erst denkt, oh nein, um dann zu denken, oh gut.
Ja, wir haben ja schon immer so ein bisschen Bauchschmerzen gehabt mit dem Barbara Dex Award, aber wir hatten auch ein bisschen Spaß mit dem Barbara Dex Award,
genau.
Oder?
Der Barbara Dex Award ist, wurde 1987 zum ersten Mal vergeben.
97.
Entschuldigung, ich bin so in den 80ern durch Nicole, ja, 97 natürlich.
Ja.
Und der Barbara Dex Award ging raus für das schlechteste Kostüm, weil Barbara Dex selbst, eine Belgierin meine ich, ne?
Ja, ist Belgierin.
Genau, Belgierin, mit einem selbstgenähten Kleid 1993 aufgetreten war und sozusagen an sie zu erinnern und daran, dass das wirklich einfach nicht hübsch war damals, hatten die Holländer von House of Eurovision sich gedacht, Mensch, wir verleihen doch mal diesen Award und die ersten Jahre dann intern bei sich und danach haben sie wirklich schick mit öffentlicher Abstimmung und allem drum und dran das gemacht und Ich habe dann gelesen, Barbara Deck selber hat das wohl einigermaßen mit Humor genommen, weil sie selbst verkauft inzwischen Mode. Sie hat eine Boutique, wo sie ihre Kleider verkauft. Mhm. Das scheint ja zu funktionieren. Aber trotzdem war es immer schon so ein bisschen so eine Art Guilty Pleasure zu sagen, das schlechteste Kostüm ist schon irgendwie so, schlecht ist so ein blöd, so ja, ein blödes Kriterium. Ne?
Ja. Ja. Jedenfalls wurde die 2016 wurde die holländische Seite quasi geschlossen. Die haben aufgehört, darüber zu berichten, und es wurde dann übernommen vom von der Website songfestival.de .be. Die könnte man kennen, wenn man zum Jahresende sich darüber Gedanken macht, welche Songs mag ich denn von allen Eurovision Songs am liebsten. Die kann man dann nämlich bei denen online wählen, und dann gibt es am Ende des Jahres die ESC-Jahrescharts von denen im Online-Radio, und die kann man sich dann zu Silvester die ganzen Nacht anhören und feststellen, wer dann quasi am Platz 1 ist. Spoiler, meistens ist es Euphoria.
Ja.
In dem Artikel auf songfestival.de schrieben die MacherInnen von denen, ja, BE, Bertha Emil, dass sie nach der Übernahme versucht haben, die Betonung auf auffälligstes Outfit zu lenken, weg von schlechtestes Outfit. Aber sie mussten jetzt feststellen, dass das irgendwie überhaupt nicht wirklich gelungen ist. Deswegen sind das also diese Beweggründe zu sagen, okay, wir wollen mit diesem Preis niemanden verletzen. Es soll irgendwie immer noch die Community quasi positiv beeinflussen. Und weil halt der Name Barbara Dex immer mit dem schlechtesten Kostüm in Verbindung gebracht wird, werden sie jetzt diesen Award nicht mehr Barbara Dex Award nennen. Der Name ist weg vom Fenster.
Natürlich wird es weiterhin, ne, das genau. bemerkenswerteste Outfit gekürt werden. Wir erinnern uns, Tix aus Norwegen hat 2021 gewonnen. Mhm. Und auch hier wieder soll die Community mitbestimmen, welchen Namen es geben soll.
Genau, noch bis Donnerstag, 31. März um 9 Uhr könnt ihr auf songfestival.be einen neuen Namen einreichen. Den Link findet ihr übrigens bei uns auf escschnack.de. Am 3. April werden dann mögliche Namen für den neuen Award bekannt gegeben, und vom 4. bis 18. April könnt ihr dann für euren Lieblingsnamen abstimmen. Ja, und dann am 29. gibt es einen Livestream, wo das Ganze dann bekannt gegeben wird. So, du hast es gerade schon angesprochen, dass Barbara sie ist halt studierte Modefachfrau übrigens. Also sie hat Mode studiert. Sie hat 2019 ihre eigene Boutique eröffnet in Mol, das ist in Nordbelgien, glaube ich. Betreibt sie das Geschäft Babs. Wir haben euch einen Link zu ihrer Boutique mal auch bei uns in die Shownotes reingestellt. Da könnt ihr mal draufklicken. Ich finde, die Seite ist echt ganz keckig gemacht.
Babs.be, das ist so süß.
Ja, echt süß. Also ich merke
der
cool.
flämische Teil, ne?
Ja, genau. Klick da mal rein, das ist echt ganz süß gemacht. Die hat echt, die sieht echt ganz keck aus, das Ganze dort. So, und dann hatte ich irgendwie so ein positives Erlebnis gehabt. Das muss ich auf jeden Fall jetzt noch erzählen. Ich könnte euch natürlich jetzt erzählen, wie das Melodiefestival war und wer so aufgetreten ist und wer gewonnen hat und so. Und das ist aber tatsächlich ein bisschen langweilig in diesem Fall. Denn es gibt so ganz wenige Menschen, die mich ohne Vorwarnung besuchen dürfen. Dani, du gehörst dazu.
Juhu!
Gestern war ja so ein Fall. Genau. Aber ich habe eine meiner allerbesten Freundinnen, die darf das auch. Sie kann allerdings mit dem ESC eigentlich so gar nichts anfangen. Ja, sie guckt das mit und hat aber irgendwie so keine Leidenschaft irgendwie dafür. Ne? Es gibt halt Menschen,
aber haben wir fast jeden angesteckt.
Ja, aber sie scheint da irgendwie immun gegen zu sein. Es gibt wohl solche Menschen. Ich finde das auch suspekt, aber so ist das leider.
Aber alles andere an ihr ist toll.
Ja, an ihr ist wirklich sehr viel toll. Jedenfalls kündigt sie sich dann also am Freitag ihr Erscheinen an für Samstagnachmittag, und sie wird dann über Nacht bleiben, und dann ist es halt so, Mello-Finale findet statt. Dann haben wir erstmal den Nachmittag zusammen verbracht im Garten, haben ein bisschen gegrillt und so. Und dann sind wir leicht durchgefroren nach Hause gekommen, haben uns erstmal einen Tee gemacht. Und haben uns dann vor die Glotze gesetzt, den Stream angemacht, Bierchen auf, und dann ging's los. Und meine Liebe für diesen Wettbewerb und die Arbeit, die SVT da reinsteckt, das ist der offizielle Sender, also der schwedische Sender, der das Melodiefestival veranstaltet, hätte eigentlich nicht höher kommen können, ist aber nochmal um Äonen gestiegen. Dazu muss man wissen, dass meine Freundin schwer hören kann. Also sie ist nicht komplett taub oder so, sie kann nur sehr schlecht hören. Und Fernsehen ist dafür sie so ein bisschen schwierig. Aber Untertitel ist das für sie dann kein Problem. Sie guckt auch Filme mit Untertitel und so weiter. Sie kann dann also alles ganz gut folgen und so. Und dann muss man dazu wissen, wir beide sind ganz gut, was skandinavische Sprachen angeht. Ich Dänisch, sie Norwegisch. Und so haben wir dann auch noch eine Ahnung, was sie dort erzählen, selbst wenn dort dann die Untertitel auf Schwedisch sind. So, und SVT untertitelt die komplette Sendung. Absolut fantastisch. Selbst die, also natürlich sind die Moderationen vorgeschrieben, ist klar. Also, und das ist natürlich dann nicht die große Arbeit, die Sachen dann rechtzeitig einzublenden. Das hat aber eigentlich immer gepasst. Aber selbst die Dinge, die dann im Green Room passieren, das ist ja live, da wird eine Frage gestellt und dann kommt eine Antwort, die keiner vorschreiben kann. Also das ist ja albern. Und dann hat man wirklich gesehen, dass es da irgendeine Magierin gibt, die dann halt tatsächlich wohl live dann reintippt, was der gerade gesagt hat. Du siehst dann, wie sich das Wort so langsam aufbaut. Selbst wenn jemand nochmal schnell Backspace drückt und neu schreibt, geil. Aber wir konnten dann da tatsächlich dieser ganzen Sendung folgen. Und sie konnte dann auch die Sendung tatsächlich genießen halt, ne, weil sie dem wirklich richtig folgen kann. Und ich hatte so das Gefühl, es gab so einen Anflug von Begeisterung bei ihr dafür. Es war jetzt nicht so, dass sie dann
irgendwann kriegen wir jeden.
Wir kriegen jeden. Es war jetzt nicht so, dass sie da irgendwie eine Favoritin gehabt hätte. Aber so die Spannung, die Leidenschaft, die sich da aufgebaut hat, das hat man schon auch bei ihr dann so gespürt. So, oh Gott, wer wird gewinnen? Ich muss dazu sagen, das Melodiefestival ist ja, was das Verkünden des Ergebnis im Finale ist, wirklich krass. Und auch dieses Jahr war es super spannend. Mir hat das wieder gezeigt, dass durch das Senken oder Abschaffen von Barrieren Leuten einfach die Teilhabe an solchen Events ermöglicht wird und dass die dann auch einen tollen Fernsehabend genießen können. Also darum an dieser Stelle nochmal ein Riesendank an alle, auch hier in Deutschland, wenn ihr uns hört. Vielen Dank dafür, dass ihr euch da so reinhängt und euch da engagiert und auch da viel Arbeit reinsteckt. Ich weiß, dass Untertitelung von Sendungen eine richtig krasse Arbeit ist. Also es ist sehr viel Fleißarbeit. Insofern vielen Dank dafür. So, kommen wir kurz zum Melodiefestival. gewonnen hat Cornelia Jacobs mit einer sehr leidenschaftlichen Ballade, Hold Me Closer. Die Show war grandios, fand ich. Anna Bergendahl hat übrigens wieder gezeigt und vor allem endgültig hoffentlich bewiesen, dass man mit einem Pferd auf der ESC-Bühne oder auch bei der Melo-Bühne nicht gewinnen kann.
Kein Pferd.
Ross Middleton
ein
von...
Ein Pferd? Okay.
Ja, im Film hinten
waren... Ich guck mir das nochmal an.
Ja, gab es Pferde. Die Tiere sind ja nicht erlaubt, aber im Film hinten waren Pferde. So. jedenfalls, Ross Middleton hat für ESC Insight schon vor langer, langer Zeit, ich glaube 2017 oder sowas, über den Pferdefluch geschrieben. Link dazu findet ihr auf escschnack.de. Absolut grandios, sich das nochmal durchzulesen. Und es bewahrheitet sich immer wieder. Leute, die mit irgendeiner Art und Weise mit Pferd oder auch Einhörnern auf die Bühne kommen, verlieren grandios. Immer.
Oh Mensch. Ja, oder auch mit Wölfen, ne?
Ja, Tiere generell. Ich glaube, nicht so eine gute Idee, das mit auf die Bühne zu bringen.
Nee. Ich glaube, nein. Also, nein. Ich bin nicht interessiert.
Also, du hast Melodiefestival-Finale gar nicht gesehen?
Nö.
Hätten wir vielleicht doch gestern machen sollen. Naja. Damit sind wir Neues aus ESC-Land schon durch, ne?
Ja.
Dann?
Das wird diesmal eine fluffige Sendung. Wir haben ja auch eine Menge noch im Köcher.
Ja, wir müssen ganz schön viel vorbereiten. Uns steht auch noch eine ganze Menge Fleißarbeit jetzt bevor.
Genau. Das machen wir alles nur für euch.
Ja.
Und für uns selbst.
Für uns selbst auch.
Aber auch für euch.
Genau. Ich habe mich noch nicht entschieden, wer gewinnt.
Ich habe noch nicht mal alle Songs gehört, bitte.
Doch,
und das,
ich glaub,
was ich gehört habe, hat mich bisher noch nicht gekriegt.
Aber jetzt hör mir auf, nicht zu sagen, dass das ein schwacher Jahrgang ist. Aber egal, da kommen wir später
zu. Ich weiß es doch noch gar nicht. Ich habe doch gesagt, ich habe noch gar nicht alles gehört.
Wir gehen jetzt erstmal zu sonst noch was über. Und da ist mir etwas aufgefallen. Muss sowieso aufhören, meine Stimme geht gerade weg.
Das siehst du.
Ich nehme mal noch einen Schluck. Ah, ich sage ja zu deutschem Wasser. Ich bin jetzt per Zufall auf Twitter auf ein richtig tolles Projekt gestoßen. Das kommt aus Australien. Danny Tregoning, ich hoffe, ich habe ihren Namen richtig ausgesprochen, kennen vielleicht einige von Reaction-Videos auf dem YouTube-Kanal Eurovision Hub. Sie hat eine kleine und feine Website gebaut, auf der alle möglichen Projekte rund um den ESC aufgelistet werden. Und dann auch entsprechend verlinkt werden mit den Socials, mit den Blogs, mit den YouTube-Kanälen und so weiter. Aufgeteilt ist die Seite nach Writers, also Leuten, die sich in schriftlicher Form oder als Newsportal äußern. Broadcaster, das sind so wir hier, Podcaster, Hörfunk, Internetradio, YouTube und so weiter. Dann gibt es nochmal eine spezielle Kategorie für Reactors, weil sie gehört da irgendwie mit rein. Das sind diese YouTube-Kanäle, die dann auf diese ganzen ESC-Videos reagieren oder so. Halt, ja, ne? Ja. Finde ich auch mal ganz amüsant und so. Ja, finde ich super. Und dann gibt es noch die Makers. Das sind Leute, die Apps oder Merch oder weißt du, Henker für den ESC kreieren. Das ist auch wirklich ganz toll, da nochmal so durchgucken. Da bin ich auf den ESC-YouTube-Kanal Lego-YouTube-Kanal gestoßen. Großartig. natürlich sind da die Grenzen sehr fließend, gerade hier im Internet. Wir machen viele Leute vieles, die einen schreiben und machen gleichzeitig einen Podcast. Dann gibt es noch Leute, die haben einen YouTube-Kanal und so weiter. Also insofern ist das halt dann nur eine grobe Unterteilung und ihr findet dann alle Links dort dann auch nochmal unter den entsprechenden Einträgen zu allen anderen möglichen Kanälen halt. Uns findet ihr übrigens jetzt auch dort. Ich habe sie gleich direkt angeschrieben, gesagt, wir müssen da rein. Und dann waren wir auch relativ flott drin. Perfekt. Ich finde das großartig, mal auf einen Blick auf einer Website zu sehen, was es so weltweit an Projekten, Leuten, die sich für den ESC interessieren, gibt. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Und wie es ist wirklich ein globales Phänomen. Es ist wirklich krass. Und dann etwas, was ich, glaube ich, gefühlt schon fast 3 Jahre vor mich herschiebe. Ein Artikel über die Liebe zum ESC. Kennst du Christian Fahrenbach?
Irgendwas klingelt bei mir. Krautreporter?
Ja, genau. Er hat mir vor langer, langer Zeit schon mal einen Link geschickt dazu. Ich habe das auch gelesen und dann auch für geil befunden, muss ich unbedingt im Podcast erzählen. Und es ist jedes Mal, habe ich es vergessen. Und jedes Mal, wenn ich die Folge online gestellt habe, ach, kacke. Und dann hatten wir jetzt vor kurzem noch mal ganz kurz Kontakt. Er ist ja Journalist in New York, Christian Fahrenbach, und ist aber wirklich ein super heißer ESC-Fan. Ich glaube, seit 30 Jahren oder so. Und hat dann halt tatsächlich vor 2017 einen Beitrag geschrieben im März, der sich Du nennst es Trash, ich nenne es Traum über den ESC geschrieben. Und es ist halt so ein heiterer Rundumblick auf den ESC, aus seiner persönlichen Blick, aber auch auf die Fankultur. Also was es noch so alles für Sachen gab mit Leuten, die mit Wettengeld verdienen, ein persönliches Erlebnis, was er in Stockholm hatte mit Rassismus, was da irgendwie aber trotzdem rauskam, was er irgendwie positiv sich gewinnen hat und so weiter. Ich kann das wirklich nur empfehlen, mal diesen Beitrag zu lesen. Er ist hinter einer Paywall, ja, aber die 30-tägige Probezeit bei Krautreporter ist gratis und Krautreporter lohnt sich eigentlich immer mal reinzuschauen und auch mal, das sind wirklich tolle Hintergrundartikel dabei von Journalisten, die wissen, wie man schreibt. Kann ich nur empfehlen. Link dazu findet ihr bei uns auf escschnack.de. Und Dani schreibt gerade was ins Skript und ich bin gerade ein bisschen irritiert.
Kein Problem. Ich habe nämlich vergessen, dass ich noch bei dieser Recherche zum Thema Nicole und so weiter, bin ich natürlich auch mal wieder bei Eurovision.tv vorbeigerutscht. Mhm. Und der liebe Marcel, den ihr ja auch bei uns schon mal gehört habt, zweimal schon sogar, meine ich, ne? Zwei, drei, man weiß schon gar nicht mehr, wie häufig. Auf jeden Fall, ne? Er ist quasi so eine Art inoffizielles Mitglied bald in diesem Podcast. hat Anfang des Jahres noch wieder einen sehr, sehr schönen Artikel veröffentlicht zum Thema dessen, was sich sozusagen dieses Jahr alles so jährt. Und ich war kurzzeitig mal wieder in einem, in so einer riesen ESC-Liebe gefangen, weil natürlich, wenn man etwas liest, sich dann auch sofort irgendwie, also zumindest bei mir, sich dieses Gefühl, was dazu gehört, halt immer sofort breit macht. Denn, nur die Überschriften für euch mal kurz. Vor 5 Jahren Salvador Sobral mit einem Allzeitrekord.
Stimmt.
Vor 10 Jahren die Geburt des modernen ESC Evergreens Euphoria. 10 Jahre ist das her. Vor 15 Jahren Verka Seduchka.
Stimmt.
Vor 20 Jahren, Estland führt ein ESC-Motto ein. Mhm. Naja, gut. da gab es dann endlich, genau, da gab es dann endlich mal ein Logo und ein Motto und Dings und, ne, also das ganze Programm. Mhm. Vor 25 Jahren das Orchester verschwindet, Barbara Dex kommt.
Jetzt ist Barbara Dex weg.
Ja, gut, das ist auch noch so ein Ding, ne? Vor 30 Jahren Dieter Bohlen und eine ESC-Melodie mit spätem Ruhm. Da ging es irgendwie um den Song Zusammengehen von Toni Vegas und ach, das ist alles, ne? Vor 35 Jahren Johnny Logan gewinnt ein zweites Mal.
Das war grandios.
Vor 40 Jahren, Nicole holt Deutschlands ersten SC-Sieg, das hatten wir ja heute doch in großer Breite. Mhm. Vor 50 Jahren, Vicky Leandros startet mit ihrem Sieg international durch.
Stimmt. Mhm.
Vicky Leandros. Vor 60 Jahren gab es die ersten 0 Punkte.
Für Deutschland? Oder generell?
Offenbar für alle. Also überhaupt, dass es schon mal passiert ist, dass das mehrere Länder, und zwar 4 tatsächlich, Belgien, Niederlande, Spanien und Österreich, bekamen keinen einzigen Punkt beim SC Sarajevo in Luxemburg. Und vor 65 Jahren gab es den ersten ESC-Skandal. Und was das genau war, ja, ich sag's euch, ihr müsst nicht nach. Also ihr solltet es trotzdem lesen, aber das dänische Duo Birte Wilke und Gustav Winkler hat sich 1957 einen langen Kuss gegeben auf der Bühne.
Ein Kuss?
Entrüstung.
Hatte sie etwa auch noch blanke Fuß? Gelenke?
Kann ich auf dem Bild nicht sehen, sie hat aber auf jeden Fall irgendwie eine Mütze auf. Aber es sorgte trotzdem für Platz 3. Ist insgesamt einfach sehr, sehr herrlich zu lesen. Noch ein paar Bilder dabei und ganz, ganz viele Links, wo man dann sich echt verlieren kann, wenn man dann auf Musik, Links und so weiter draufklickt.
Auf jeden Fall.
Deswegen haben wir euch den Link natürlich fix noch in die Shownotes geschmissen. Und was ich auch gemacht habe, ist, ich habe nach unserem Gespräch gestern auf dem Sofa nochmal ein bisschen zum American Song Contest recherchiert. Mhm. Und der geht jetzt los, und zwar am Montag, also in den USA am Montag, den 21.03. Bei uns wird er dann gezeigt am Dienstag, den 22. Abends bei Servus TV. Wie die das ganz genau eigentlich alles regeln wollen mit so vielen Teilnehmenden, die in so vielen unterschiedlichen Zeitzonen sind, keine Ahnung, wie das eigentlich laufen soll. Ich habe aber Bock, da reinzugucken, seitdem ich ein Interview gelesen habe mit Kelly Clarkson. Die wird es gemeinsam mit Snoop Dogg moderieren, das haben wir letztes Mal schon erzählt. Mhm. Aber ich wollte es trotzdem heute nochmal ansprechen, weil es erstens jetzt dicht dran ist und losgeht und zweitens, weil ihr wohl eine ganze Menge Skepsis entgegengebracht wird. Wo immer sie dazu befragt wird, so ein, seid ihr denn sicher, dass das sich auch nur ansatzweise mit dem ESC messen wird und dieses und jenes und welches? Und ich muss das Zitat nochmal raussuchen, ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht mehr wiedergefunden, aber sinnentnehmend hat sie gesagt, der ESC hat auch mal genau, hat angefangen, um die Staaten in Europa auf musikalischer Ebene zusammenzubringen und zu zeigen, guck mal, auch wenn wir sehr unterschiedlich sind und unterschiedlich denken, aber die Liebe zur Musik eint uns doch und bringt uns näher zusammen. Und sie ist der Meinung, dass es in den USA gerade sehr tiefe Gräben gibt zwischen den Menschen und dass es deswegen eigentlich genau die richtige Zeit ist, um mit sowas ebenfalls anzufangen. Ne, und am Anfang war das da ja nun auch noch nicht so trashig mit Windmaschine und Trickkleidern und ähnlichem und so. Und,
ja.
Ne, also lassen wir die USA mal machen.
Genau.
Und das fand ich einfach sehr, sehr süß, als ich das alles gelesen habe, was sie so dazu schreibt und wie viel Bock sie darauf hat und so. Ich nehme ihr das voll ab und deswegen wollte ich das hier nochmal unterbringen.
Sehr gut. Wie gesagt, jetzt am Montag dann geht es los und am Dienstag bei Servus TV. Dann sind wir dann mit dem offiziellen Teil soweit durch. Wir haben noch einen Kommentar vom lieben Rico bekommen und der schreibt, danke für die neue Folge. Ich kann mich eurer Meinung nur anschließen und bin sehr zufrieden mit der deutschen Auswahl. Aber die Show an sich fand ich katastrophal. Das wirkte auf mich alles sehr lieblos, preiswert produziert. Das sieht man in vielen anderen Ländern Europas leider um einiges besser. Aber Rockstars ist ein würdiger Vertreter und wenn der Rap-Part in Turin ebenso emotional rübergebracht wird und die Inszenierung gut gemacht ist, kann man stolz auf diesen Beitrag sein. Und auch in anderen Songs fand ich bis auf das Team Liebe-Lied alles passend. Ich bin gespannt. Ja. Ich bin gespannt, wie das Lied in Europa ankommt, aber wir haben auf alle Fälle ein gutes Lied mit einem sympathischen Sänger. Ich freue mich schon sehr auf die Songchecks und die Besprechung der anderen Lieder. Und eure Folge mit Merci Chérie war echt toll. Und Dani, danke für deinen Song. Das Lied fand ich damals toll und war damals sehr frustriert, dass Cascada gewonnen hat. Ja, wir auch.
Ja, wir auch.
Danke wieder fürs ins Gedächtnis rufen von einem tollen Song. Bis zur nächsten Folge. Liebe Grüße, der Rico. Ja, danke für
deinen... Liebe Grüße zurück.
Liebe Grüße zurück und danke für deinen Kommentar. Und Dani, wir sind am Ende angelangt. Das war heute mal flott.
Ja, ist halt, wir müssen es ja nicht über Gebühr strecken. Außerdem, wie man vielleicht vorhin am Klingeln gehört hat, mein Essen ist gekommen.
Das Klingeln nicht gehört.
Es gibt Bratgemüsenudeln.
Lecker. Wenn ihr jetzt auch gerade was esst, wünsche ich euch einen guten Appetit. Seid gewarnt, dass die nächsten Folgen etwas länger werden. Dann sind nämlich Songchecks.
Und sie kommen echt dann auch wirklich geballt. Wir haben uns gerade entschieden, also Christoph hat ihn auch gerade so schön genannt, der April wird der Songcheck-Monat.
Ja.
Alter, also jetzt wird's langsam, also so jetzt geht's langsam los.
Ja.
Jetzt wird's kribbelig.
Ich bin auch schon wirklich ein bisschen hibbelig.
Deswegen heute eine eher kurze, naja, eine normale lange Folge und die nächsten Wochen sind wir dann on fire. Wir haben natürlich auch Gäste dabei, das Gästinnen, das hat so viel Spaß gemacht, das müssen wir unbedingt weitermachen, das finde ich ganz großartig.
Bis dahin.
Tschüss.
Ciao.
Das war ESC-Schnack mit Daniela und Christoph. Alle Links, Shownotes und mehr von den ESC-Schnackern gibt's auf escschnack.de.